Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Der Wettkampf ist vorbei. Wie gestalten wir jetzt unser Training? Und diese Faktoren haben Auswirkungen auf deine Leistung.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzt mein reizender Co-Host, der Super RPE 6 Elite Athlete aus Berlin, Mr.
Hallo.
Maximilian Vincent Raven Rabe. Wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag?
Mir geht es ultra... Oh, das muss ich rauspiepen. Genial. Kona heute leider nicht da. Bei dem wird das komplette Haus in die Luft gesprengt nebenan. Deswegen leichte Lärmbelästigung. Und ich fühle mich sehr, sehr gut. Hab einen zweiten Platz dieses Wochenende beim Raw Meet abgesahnt.
At RPE 5.
Und das alles, wie du schon gesagt hast, auf einem entspannten Warm-Up-Trip, würde ich sagen.
Genau, bei dir war ja der Fall, dass du jetzt in der Prep, naja, wenn man es Prep nennen kann, vermehrt mit Rückenproblemchen wieder zu kämpfen hattest, nachdem du beim Stefan ins Coaching gekommen bist. Und es stand ja ein bisschen in den Sternen, wie wir das Raw Meet gestalten, und haben uns dann dazu entschieden, einfach ja hinzugehen und mitzumachen, aber nichts zu forcieren, einfach ein paar ganz lässige, lockere Singles zu beugen und lässige, lockere Singles zu heben und versuchen, auf der Bank einen kleinen PR mitzunehmen. Und ich denke, das hat gut geklappt, oder?
Ja, na, vor allen Dingen, ich wollte ja eigentlich gar nicht Squat und Bench starten und nur so einen Tokenlift mit 70 Kilo machen. Und an dem Tag haben wir gesehen, ey, wir können den zweiten Platz mit irgendwelchen Sachen, die ich jetzt auf Reps machen würde, versuchen. Mhm. Und Falk meint ja schon, Prep war eher gerade Reha. Deswegen stand es für mich eigentlich außer Frage, dass ich da irgendwas versuche. Und das vielleicht sogar, also es war gerade wieder gut am Voranschreiten, deswegen wollte ich es auf keinen Fall mit irgendeinem Maxout gefährden. Aber wir haben dann gesehen, wir kommen mit Sachen, die ich jetzt auf Reps machen würde, auf den zweiten Platz. Hab auch versucht, die so disrespectful leicht wie möglich aussehen zu lassen.
War kleines Statement
total, total begeistert, muss ich ehrlich sagen, dass wirklich die Reha Wirkung zeigt. Also wir hatten am Montag davor, hatte ich nochmal einen Call, wo der Physio nochmal die Übung angepasst hat. Und ich habe 180 gebeugt, ohne Schmerzen, sah, würde ich fast sagen, sogar leicht aus als ein Opener. Und man muss dazu sagen, ich konnte nichts Schweres heben oder beugen die Wochen davor. Und dann habe ich sogar 190 gehoben. Na gut, das habe ich auch schon mal auf einen Easy Sechser gemacht, aber die letzte Zeit waren 160 Kilo schwer. Und ich hatte halt, wie gesagt, schmerzbedingt konnte ich gar nicht mehr nehmen. Und das habe ich alles ohne Schmerzen gehoben. Bei der Bank haben wir einen schönen Wettkampf-PR angefahren mit 135 oder auch All-Time-PR. Da war auch noch ordentlich Luft drin. Wir mussten noch schnell das Schuhwerk wechseln.
Ja, das war auf jeden Fall, also da können wir gleich mal ein bisschen was zu sagen. Ich finde es nämlich sehr interessant.
Genau, weil der Rest ist eigentlich fertig. Das war das Raw-Meet und da können wir jetzt mal direkt drauf eingehen, würde ich sagen.
Genau, Schuhe. Also ich weiß nicht, haben wir das im Podcast hier schon mal besprochen in größerer Runde?
Es wurde schon diskutiert und jetzt würde ich mich Konas Meinung anschließen, der sich ja da, glaube ich, negativ ausgesprochen hat. Negative Shoutout to Advances. Ich sende euch den Mittelfinger. Also da muss man wirklich mal ganz kritisch vorangehen, weil eure Aufgabe ist es, einfach einen Powerlifting-Schuh zu machen. Und ich hatte die noch nie auf dem Wettkampf an. Hab meinem Erstversuch mit 122,5, der sollte relativ leicht sein, konservativ reingegangen, war auch super easy. Und, hab aber rot bekommen zweimal, weil meine Hacken wohl in der Luft waren.
Für alle, die aus Österreich kommen, er meint die Ferse.
Die Ferse, Kona. Mensch, da bist du einmal nicht da. Wir haben uns das Video angeguckt und es sah auch so aus, es war jetzt nicht riesig, aber es war auf jeden Fall so, dass ich auch geredlined hätte. Ja. Was passiert ist, dass ich den leicht eingedreht habe, meine Hacke sich dann wirklich, meine Ferse, sich höher im Schuh befindet und gegen die Innenseite drückt. Man sieht richtig im Schuh auch den Abdruck, wo ich eigentlich immer die Ferse reindrücke. Und dadurch rollt sich die äußere Ferse des Schuhs einfach nach oben hoch. Und wirft einfach auch einen schwarzen Schatten darunter. Und dann sieht es aus, als wäre die ganze Ferse quasi in der Luft. Also, wo man es auch sieht, dass es auf jeden Fall so ist. Ich bin danach auf Heels gewechselt und hatte halt gar kein Problem. Hab dann noch die nächsten beiden gültig bekommen, musste mich kurz umgewöhnen. Und für mich auf jeden Fall der Call in der Bank zu Hyper-Vs zu wechseln oder zu Heels, wir schauen mal. Aber ja, Nicht-Kaufempfehlung geht raus für Avances an die Bank.
Ja, also ich würde mich dem Urteil anschließen. Ich habe jetzt im Training die letzten Wochen auch immer mal beobachtet, wie sich meine Ferse verhält beim Bankdrücken und habe genau das gleiche Problem identifiziert. Ich habe noch ein komplett neues Paar Avances, das heißt, wenn ich jetzt auf einen Wettkampf fahre und Schuhe fürs Bankdrücken brauche, würde ich wahrscheinlich einfach die anziehen. Da ist ja dieser Abdruck noch nicht drin. Das heißt, die rollen sich dann auch noch nicht so krass hoch. Aber ja, für die Bank dann auf jeden Fall von unserer Seite Empfehlung, eher Hyper-Vs zu tragen. Da hat Kona zumindest schon sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Und ja, du und Icke, wir werden uns da wahrscheinlich dann in nächster Zeit mal umorientieren. Mhm. Aber das ist ja wirklich ein bisschen schade, ja, wenn du quasi groß anpreist überall, dass du den besten Powerlifting-Schuh auf dem Markt machst und dann ist es wirklich reiner Materialfehler, dass du Banklifts ungültig kriegst.
Ist scheiße. Man muss auch sagen, ich habe Version 1 und das war das Erste, was sie behoben hatten bei den folgenden Versionen, war, dass sie diesen, schon nur wenn man flach steht, diesen kleinen Heel-Lift behoben haben. Aber
ich habe 1,5.
Falk hat eine neuere Version, Kona hat eine neuere Version.
Und Kona hat 2,
ich denke, das Problem ist wirklich, dass die Sohle flexibel ist und sich dadurch halt wie hochhebelt, sobald man irgendwie in der Innenseite mehr reindrückt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen tricky, weil die ja so halb stiff nach außen geht. Ne? Du hast ja wie so ein kleines, ich will es nicht Plateau nennen, also ich will damit nicht sagen, dass die einen Heel haben, der die Ferse erhöht, sondern die Sohle ist quasi an der Seite verstärkt und ein bisschen dicker. Und wenn man dann die zur einen Seite ein bisschen abläuft, beziehungsweise abtrainiert, weil man sich da so einen Abdruck reinstanzt, so ähnlich, und dann da Druck drauf bringt, hebt quasi der ganze Rand der Ferse einfach ab.
Die Verstärkung.
Genau, und wirft halt den Schatten drunter.
Ich denke, das Problem ist halt, dass man halt eine extrem dünne Sohle machen will. Und dadurch ist aber auch diese Sohle halt sehr flexibel und die Versteifung draußen, die bleibt halt stabil und zieht sich dann halt hoch.
Ja.
Deswegen die Hyper-Vs wahrscheinlich ist der Müll für Sumo, keine Ahnung. aber man hey, der Trend geht zum Trittschuh, was will man sagen so?
Der Trend geht zum Trittschuh.
Um das Thema wieder zurückzuführen. Ich habe gestern Squat-Session gehabt, die Drills wieder gemacht und heute habe ich meinem Coach die freudige Nachricht geschickt, dass ich ohne irgendwelche Irritation oder Schmerzen am Rücken aufgewacht bin und Full Speed im Stehen runter meine Zehen fassen konnte, ohne dass ich irgendwie so eine Steifheit oder so ein kurzes Zucken im Rücken irgendwie gespürt habe. Butterweich. Und das ist für mich der absolute Win. Also ich habe ein bisschen Angst, wieder diesen Funken Hoffnung in mir aufklimmen zu lassen, dass es jetzt wieder bergauf gibt.
Ja.
Aber das war wirklich ein Meilenstein. Wir haben jetzt nochmal den Plan umgeworfen, aber ich glaube, so seit diesem letzten Montag, das hat ja auch der Miet gezeigt, schlägt die Reha an und macht euch gefasst auf das Comeback oder weitere. Oh Mann, das ist doch wieder alles Müllgeschichte, die in den nächsten Podcast aufkommen werden. Aber ja, bin richtig happy, was das angeht.
Ja, also Reha-Empfehlung an der Stelle ist einfach mal einen entspannten Wettkampf durchzuballern.
Wie ist bei dir, Falk? Bei dir bist du jetzt wieder zurück auf Achter gespawnt, aber schnelleres Tempo.
Ich bin auf Achter wieder und habe jetzt ein 302-Tempo statt ein 403. Und das hört sich wenig an, aber der Unterschied ist wirklich signifikant. Man kann sich es gar nicht vorstellen. Also es ist fast eine dynamische Beuge. Und Achter sind damit auch deutlich easier als mit einem 403-Tempo. Also wirklich.
403. Auf wie viel Achter hast du damit gemacht? 4? 6?
4, ja. 4.
Dicker.
Ja, also pro Session in der Woche dann 8.
Vielleicht kannst du jetzt auf ein Hydrox-Event schicken.
Es ist so. Es ist einfach so. Ja, oder CrossFit wie. Naja, weiß schon wer. Aber geht voran. Also mein Alltagsschmerz geht wirklich gegen Null, würde ich sagen. Und also, woran ich das immer messe, ist, wie gut kann ich Treppen steigen. Und
ja.
Alle, die schon mal so Knieprobleme hatten, kennen das vielleicht, dass man, wenn man das kaputte Bein dann aufsetzt auf der nächsthöheren Treppe, dass man mit dem Standbein unten wirklich viel Schwung über einen Calf Raise quasi aufbaut, um das Knie nicht zu sehr zu belasten, beziehungsweise den Schmerz zu umgehen. Und jetzt, wenn ich meinen Fuß, also mein linkes Bein, auf eine höhere Stufe stelle, kann ich da ziemlich aus eigener Kraft und ziemlich schmerzfrei einfach wie ein normaler Mensch diese Treppenstufe gehen. Und das ist auch für mich ein krasser Win. Auch vor und nach den Einheiten habe ich in der Sehne nicht so Schmerzen. Es ist eher so, und das kennt vielleicht auch jede Person, so ein bisschen Ermüdungsschmerz, Adaptionsschmerz. Also wenn man halt Beine trainiert hat und die Knie ein bisschen, ja, beansprucht wurden, dann merkt man das ja manchmal schon ein bisschen. Und das habe ich auf jeden Fall, aber nicht mehr so sehnenspezifisch und nicht mehr so, dass ich den Eindruck habe, dass ich nicht mehr laufen kann.
Und wann darfst du wieder Vierer beugen und ab wann darfst du ohne Tempo? Wie viele Wochen sind es noch?
Oh, ich habe, glaube ich, einen 24-Wochen-Reha-Plan. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal 3 Wochen. Also ich bin jetzt quasi in der jetzt 2. Woche der 8. Also ab diese Woche noch bis nächsten Dienstag. Hab dann nochmal 2 und dann geht's wieder auf 6er. Und die gehen dann auch 4 Wochen. Ja. Und dann geht's hoffentlich runter auf 4er. Und das wird geil. Also da freue ich mich schon richtig drauf.
Aber dann für Tempo weg, musst du dann nochmal hoch? Dann nicht mehr über 4er.
Ich hab so weit in den Blog nicht geguckt.
Das würde ich wieder direkt rot im Kalender anmalen.
Ich gebe mir halt Mühe, mich auf das zu konzentrieren, was ich jetzt mache und nicht so sehr drauf, was irgendwann mal.
Das stimmt, weil vielleicht wird es dann nichts und dann ist es
sein kann, genau. Wenn man da dann nochmal irgendwas ändern muss, ist es natürlich ein bisschen schöner, sich da noch nicht so festgebissen hat. Komm, wir haben jetzt über einen Wettkampf gesprochen. Ich habe jetzt auch eine neue Athletin bei mir im Coaching, die gerade 2 Wettkämpfe in Folge hinter sich hat und ich würde einfach mal kurz mit dir drüber reden wollen, wie geht man jetzt mit dieser Post-Comp-Phase um?
Ich habe jetzt auch gerade im Raw-Meets, das habe ich noch vergessen hier, natürlich, ich bin gestartet, aber das war natürlich das Lowlight des Wettkampfs. Highlight waren 5 Athleten, die von mir gestartet sind.
True, scheiße, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Jetzt fliegen die Shoutouts raus. Gero einfach mal 2,75 gezogen.
Shoutout Gero.
Einfach nochmal, 25 Kilo auf den Deadlift nochmal gehauen, nachdem schon beim letzten Wettkampf 25 Kilo obendrauf. Und ihr wisst, was die nächste 25 Kilo Stufe ist. Also es war so geil, das mit anzugucken.
Yes, sir.
Auch 200 gebeugt, der Rest vom Total wird weiter hochgepeitscht. Kea und
Margarete.
Margarete haben den 2. gemacht. Eva hat den 1. gemacht. Den habe ich vergessen. Max haben wir mit betreut, das war ein super Wettkampf. Luis haben wir mit betreut. Der ist
3. geworden. Luis, glaube ich, 4. oder 5. 4.
Ja, den haben wir nur kurz mit betreut quasi.
Genau.
Und ja, also das Allerwichtigste war, es hat einfach Spaß gemacht. Man hat gesehen, Falk und ich haben echt noch unser Walkie-Talkie gebraucht. Ansonsten haben wir perfekt synchronisiert das abgearbeitet. Es war ein geiler Vibe. Alle haben sich so schön einfach zugehörig gefühlt. Und man hat auch gesehen, wie die Leute wirklich ein erwachsenes Mindset hatten. Bei manchen Lifts lief's geil, bei manchen Lifts lief manchmal nicht so gut. Da lernt man draus. Aber du hast gesehen, alle haben Spaß gehabt, waren einfach zufrieden mit dem Wettkampf so. Und das war wirklich ein schönes Erlebnis, muss ich sagen.
Auch mal
ein
dickes Shoutout an Eva, die bei ihren letzten 2 Deadlift-Versuchen einfach fast umgekippt wäre und trotzdem zum 3. noch rausgekommen ist und den auch hochgegrindet hat. Holy fuck. Das war wirklich brutal. Das war so ein bisschen mein Watching-Highlight dieses Wochenende.
Ich hatte ja auch gesagt, so bis zu dem bestimmten Wettkampf wollte ich mir die 30 Kilo aufs Total wenigstens erstmal packen. Das hatte dann nicht geklappt. Aber dafür hat sie jetzt zu dem Wettkampf nochmal so einen Sprung gemacht, dass sie hat sich sogar verrechnet, es waren 45 Kilo seit dem letzten Raw oben drauf gepackt hat.
Krank.
Und das ist für eine 69er Athletin schon ein schönes Ergebnis, würde ich sagen.
Die ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht mehr Sub-Junior ist, ne?
Ja.
Also da ist es wirklich Chapeau für die Leistung.
Und bevor wir jetzt zu dem Restart und Reset kommen, sei mal voran hier schon erwähnt, falls ihr auch Lust habt auf ein Coaching und wie ihr schon merkt, vor allen Dingen, falls ihr schon länger mal irgendwelche Problemchen habt, vielleicht auch verletzungsbedingt, wir maßen uns nicht an, hier irgendwie physisch zu sein oder da eine Antwort zu haben, aber wir garantieren euch, wir haben auf jeden Fall Erfahrung, an wen man sich wenden kann, wer da vielleicht für besser geeignet ist und auch zu bewerten, ob bestimmte Physios, sagen wir mal, qualifiziert sind, ob Pläne, die rausgeben, Hand und Fuß haben, ob das nur so ein bisschen Massage und Anfassen ist oder ob das wirklich ein strukturierter Plan zum Wiedereinstieg ist und auch wie lange sowas dauert und wie man sich dann halt an so einen Plan anpasst, haben wir jetzt wirklich viele Erfahrungen gesammelt, auch mit Athleten. Und wenn ihr da Interesse an einem Coaching habt, schreibt uns gerne an maxi-producer, falk.incredible und kona-dh. Wir würden uns freuen.
Genau, oder ihr meldet euch bei birdgang.powerlifting auf Instagram, da kommt ihr auch bei uns an. Ja, lasst uns ein bisschen über Trainingsplanung, Trainingsstruktur sprechen. Wir haben jetzt Wettkämpfe hinter uns gebracht. Was machen wir mit unseren Athletinnen und Athleten? Also klar, die erste Woche danach, würde ich sagen, ist Freestyle. So, da darf jede Person machen, was sie will. Ich würde es in den meisten Fällen nicht empfehlen, nochmal krass auszumaxen, aber so ein bisschen Pumpen, Bodybuilding-Training, ein bisschen wieder hungrig werden, mal kurz von den Comp-Lifts entfernen und merken, dass die doch eigentlich das Geilste am Training sind. Wie geht's dann danach weiter?
Ja, auch mal eine halbe Woche gar nichts machen oder vielleicht auch mal eine Woche nichts machen, ne, für schwere Athleten. Also da kann so eine Prep ja sehr belastend sein. Und den kleinen Rückschritt, den man da vielleicht macht und eine Woche länger braucht, ist meistens besser, als dass man dann doch irgendwann den Burnout kriegt und dann die Pause irgendwann vermisst. Habe ich jetzt sehr, sehr oft erlebt. Und das Allerwichtigste, ich muss sagen, wenn es akute Probleme gibt, wo wir gemerkt haben, hey, jetzt ist Prep, jetzt müssen wir Singles ballern, jetzt müssen wir schwer trainieren, dann ist so die Phase nach dem Wettkampf eine Phase, wo man diese Probleme jetzt mal intensiver angehen kann. Vielleicht auch irgendwelche Techniksachen, wo man weiß, wenn wir da langfristig was umstellen, könnte sich was verbessern. Aber jetzt kurz vorm Wettkampf ist es wahrscheinlich eher negativer. Man kann Experimente mal starten. Hey, wenn der Athlet mal Sumo heben wollte, probieren wollte, vielleicht auch Conventional switchen wollte, vielleicht den neuen Griff probieren wollte, von Heels auf Flats mal testen. Das sind halt sehr gute Zeiten direkt nach dem Wettkampf. Und was da direkt für einen Vorteil mitkommt, was ich mittlerweile fast wichtiger finde, als so jetzt krass verletzungspräventiv aufzubauen, ist vor allen Dingen psychologisch den Leuten mal eine Abwechslung zu bieten, wirklich zu fragen, ey, auf was für eine Übung hast du einfach Bock? Die muss überhaupt keinen Sinn ergeben. Und wenn du Bock jetzt auf ein bisschen Cardio hast, ein bisschen Chin-Ups oder Dips oder irgendwas, dann vergeht meistens den Leuten sehr schnell selbst die Lust an den Übungen. Aber das ist
komisch.
Wirklich eine gute, das, wir sagen ja immer gerne, oder ich sag immer gerne, ja, jetzt mal von psychologischen Faktoren abgesehen, das und das wäre optimal und das, aber letztendlich kommt dann danach immer die Frage, so, und wie sieht es jetzt aus mit Berücksichtigung der psychologischen Faktoren, weil die einfach sau wichtig sind. Es bringt euch nichts, wenn jemand zwei Jahre optimal trainiert und danach keinen Bock mehr hat und aufhört. Und genau, da frage ich immer die Leute, worauf sie Lust haben, woran wir arbeiten wollen, um einfach den Druck rauszunehmen. Das ist so generell mein Ansatz. Vielleicht auch bei manchen Leuten eher so ein bisschen die Intensitäten runterfahren, die Topsätze vielleicht von einem Single auf einen Dreier, Rep-Range mal ein bisschen in den höheren Bereich, obwohl ich das jetzt nicht übertreibe, muss ich sagen. Also ich konnte mich noch nicht durchringen, jetzt Sled-Pulls zu machen oder Sled-Pushes und Box-Jumps.
Ja.
Wird vielleicht noch kommen, aber da brauche ich noch mehr Gewissheit, muss ich ehrlich sagen.
Also schon mal direkt die Ankündigung an meine Leipzig-Peeps, also meine Locals, die auch bei uns im Gym trainieren. Ihr werdet wahrscheinlich nach eurem nächsten Wettkampf regelmäßig irgendwie Sandbag-Carries und sowas machen. Einfach um die General Preparedness zu erhöhen. Ich finde, wie gesagt, nach dem Alex Pürzel-Podcast, den wir hier aufgenommen haben, hört übrigens unbedingt mal in die Folge rein, habe ich mir dann noch ein paar mehr Gedanken gemacht, habe jetzt auch angefangen, ein paar unkonventionellere Übungen in Trainingspläne mit einzubauen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so verrückt sind wie Lock Press oder Yoke Walk oder sowas. Aber ja, ein bisschen mehr in Richtung Walking Lunges, auch in verschiedene Richtungen, also nicht nur unbedingt straight, sondern auch ein paar Lateral Lunges und so. Die werden jetzt gerne mal verteilt. Ja, und ich finde, also es hat sich auf jeden Fall erstmal nicht negativ ausgewirkt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das großartig tut. Nur ja, bin ich schon drauf aus, die General Preparedness zu erhöhen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Begriff irgendwann mal erklärt haben. Also in der Folge mit Alex Pürzel wird es auf jeden Fall gemacht. Ansonsten hier kurzer Abriss. Die Fähigkeit, einfach im Alltag gut zu funktionieren und möglichst lange verletzungsfrei zu bleiben, dadurch, dass man auf verschiedenste Einflüsse vorbereitet ist.
Genau, ist quasi das Gegenteil von spezifischer Preparedness, wenn man so will, dass man theoretisch eine Grundlage schafft, auch in anderen Sportarten theoretisch fit zu sein, eine Grundlage ein bisschen. Ich bin dann eher, glaube ich, ein Fan, der einfach generell die Übungsvariation steigert, da auch auf achtet, mal einbeinige Sachen mit reinzumachen, mal in verschiedenen Winkeln Belastungen zu ändern, also auch die Accessories, was Arme angeht, Schulterübungen, mal zu gucken, dass da verschiedene Armpositionen, Schulterpositionen eingenommen werden. Ja, das glaube ich meine. Also ich weiß nicht, zu Sandbag-Carries kann ich mir noch nicht durchringen.
Ja.
Aber ey, wenn jemand Bock hätte, würde ich sagen, jetzt ist die Zeit dafür, go for it. Manche chillen dann bei den Gewichthebern und sagen, oh, ich wollte schon immer mal ausprobieren. Dann sage ich dann auch so, hey, jetzt ist die Zeit. Mach das mal ein bisschen da. Und auch diese Bewegungskompetenz hilft dir dann auch langfristig immer weiter, vor allem, wenn man da ein Defizit hat.
Ja, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Athleten von mir, der spielt Rugby, hauptsportlich, und macht nebenbei halt Strength-Conditioning-Kram. Und wir haben uns mal darauf geeinigt, dass ich mich da ein bisschen drum kümmern kann. Und bei ihm haben wir jetzt auch relativ viel so mit Thrusters und Cleans und Power Snatches und so. Die haben wir heute mal mit in den Plan geschrieben. Ich werde das beobachten jetzt über die nächsten Wochen und mal ein Update geben, wie sich das auf Trainingsleistungen auswirkt. Das ist natürlich nicht so übertragbar auf Powerlifting, spezifisches Training, aber ich denke mal, so eine allgemeine Tendenz, was die Kraftentwicklung angeht, kann man dann da schon ablesen. Aber besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. Ansonsten würde ich die Mainlifts halt wahrscheinlich erstmal wieder relativ leicht einsteigen. Jetzt, also, weiß nicht, muss man jetzt, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Wichtig ist einfach, möglichst trotzdem noch im Powerlifting-Stil zu trainieren, aber da einfach, wie du gerade schon gesagt hast, die Variabilität erhöhen, mehr mit verschiedenen Übungen arbeiten, die man vielleicht bisher noch nicht so gemacht hat, und austesten, wie so deren Einfluss auf die Kraftentwicklung ist.
Ja, also muss man auch ein bisschen abstufen natürlich, wen hat man da vor sich, wie hart war die Prep, wie stark sind die Leute insgesamt schon, wie psychisch fordernd war diese Prep, sind wir jetzt vielleicht auf 6-mal Training hochgegangen oder 5-mal Bankdrücken oder 6-mal Bankdrücken, weil da jemand besonders was Krasses leisten will, ist jemand super schwer und so neun Singles machen, macht den, weiß ich nicht, fordert halt 1-2 Wochen Tribut, oder haben wir halt einen Anfänger, der super lightweight selbst ist, sehr leichte Gewichte bewegt, dann können die wahrscheinlich die nächste Woche schon wieder trainieren. Und ich habe da natürlich auch ein paar Athleten, wo es eher darum geht, weiter zu suchen, wie man das Training optimieren kann. Und ich habe auch ein paar Athleten, wo ich gemerkt habe, die brauchen schwere Lasten dauerhaft im Training und die können davon super schnell regenerieren. Bei denen wird sich das Training jetzt natürlich nicht so doll ändern. Da frage ich dann schon eher so mal, hey, wollen wir ein paar Accessories austauschen, worauf hast du Lust?
Ja, klar.
Bei dieser Individualität können wir gleich mal auf ein zweites Thema kommen. Wie verfährst du denn eigentlich generell, wenn du merkst, der Athlet hat eine Tendenz, eher mit einem niedriger, rappigeren Bereich zu trainieren oder er performt im höheren Wiederholungsbereich besser? Kann man ungefähr sofern irgendwie festmachen, dass wenn man das Gewicht leicht erhöht, ab einem bestimmten Level, droppen auf einmal die Reps extrem. Wenn man kurz drunter bleibt, kann man aber mit relativ schwerer Intensität, ich sag jetzt mal so 70, 75, noch so 6-9 Reps machen mit Wiederholung im Tank ohne Probleme. Sobald sich dann der 80 nähert, zieht man halt irgendwie direkt gefühlt 3-4 Reps ab. Andere Athleten genau andersrum, die können ihre schwere Last machen, aber sobald die irgendwie mehr als 4 Reps machen, sinkt das Gewicht, was sie bewegen können, so drastisch runter. Da haben wir jetzt mal 2 Extrembeispiele, ne? Der eine mehr Low-Rap-Bereich, wo er mehr performen kann, mehr Stimulus quasi kreieren kann, der andere eher im Höher-Rapping-Bereich. Jetzt gibt es ja 2 Schulen. Die einen sagen, hey, das ist unser Sweet Spot, in dem wir die beste Adaption kriegen, auch wenn es vielleicht unspezifisch ist. Das andere Camp sagt, hey, wir müssen den Athleten, wir haben da ein Defizit entdeckt und wenn wir dieses Defizit beseitigen, wird der Athlet stärker. Das heißt, vielleicht müssten wir bei einem jemand, der eher auf Lower Reps ist, den ein bisschen ranführen, eher auch mal 5er, 6er zu machen, damit er da Work Capacity aufbaut, oder andersrum, der Athlet, der eher in einem High-Rep-Bereich, der nicht so gut hohe Intensitäten verträgt, vielleicht müssen wir den mehr an stärkere Intensitäten gewöhnen. Zu welchem Camp würdest du da tendieren? Eher Defizite aufarbeiten oder eher dem Fatigue-Pattern folgen und im Sweet-Spot Anführungszeichen trainieren?
Ah, ich bin schon wieder dazu geneigt zu sagen, irgendwas in der Mitte. Aber damit es jetzt vielleicht nicht so langweilig wird, weil das ja irgendwie immer unsere Antwort ist, würde ich wahrscheinlich eher sagen, wir bewegen uns in Richtung Sweet-Spot, dem Fatigue-Management folgend. Es gibt halt super unterschiedliche Typen an Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, und alle, die vielleicht mehr als 3 Athletinnen haben, werden das auch merken oder mal mit Leuten zusammen trainiert haben und sich über deren Training informiert. Da wird man dann feststellen, dass die Leute zum Teil für die eine oder die andere Sache auch gar nicht die Bereitschaft haben. Also hängt natürlich sehr davon ab, wieso die Alltagskapazitäten sind. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Bau arbeitet und den ganzen Tag eh schon auf Achse ist und wirklich viel knüppeln muss und viel körperliche Anstrengung hat, dann noch ins Training geht und sich dann noch Gedanken darüber machen muss, ich habe hier Defizite und die muss ich jetzt aufarbeiten. Also Defizite im Sinne von, es gibt Leute in meiner Gewichts- und Altersklasse, die mit einem anderen Gewicht, mit dem ich jetzt nur 3 Wiederholungen schaffe, 5 Wiederholungen oder 10 Wiederholungen schaffen, muss ich das auch können. So, die Leute haben dann einfach keinen Bock, darüber nachzudenken, und ich finde es absolut fair, dann zu sagen, ey, scheiß drauf, wir denken nicht drüber nach, wir machen das, was du kannst, und solange du damit besser wirst, ist das, was für dich richtig und gut ist. Es gibt aber auch Leute, die haben sehr viel Bock, andere Sachen auszuprobieren, sich hart zu challengen. Die, ja, hebst du dann normalerweise 3er bis Singles von der absoluten Intensität her und kannst dann einfach mal an einem anderen Tag sagen, okay, wir pushen jetzt hier noch 5er, 6er, 7er. Ist ja bei Sumo-Lift dann auch nicht unüblich. Und die kommen damit super klar und merken dann auch leistungstechnisch einen krassen Benefit davon. Aber insgesamt würde ich mich da einfach nach der Person richten und meine Tendenz danach festlegen, wie sich die Ermüdung verteilt, wie man damit umgehen kann, psychisch.
Das ist auch total richtig, was du sagst, ne? Wenn jetzt ein Athlet nur einmal heben kann die Woche oder vielleicht sogar nur einmal beugen, dann werden wir nicht sagen, ja, lass diesen einen Tag nutzen, um deine Kapazitäten für 6er zu verbessern.
Ja, richtig.
Da sind halt ganz andere Prioritäten dann wichtig. Ja, und ich hatte jetzt eine sehr interessante Studie gefunden, da habe ich jetzt ein kleines Quiz vorbereitet, wo ihr auch mal mitschätzen könnt. Man versucht natürlich als Coach so ein bisschen zu gucken, im Vornherein, man probiert das natürlich aus, aber man versucht natürlich am Anfang auch ein bisschen abzuschätzen, was habe ich hier für einen Athleten vor mir? Ist es eher jemand, der von niedrigeren Reps performen kann? Um da mal vorwegzunehmen, ich bin einer, der eher meint, es ist wirklich ein Sweet Spot und man sollte so den Fatigue-Pattern des Athleten folgen, um da halt den möglichst viel Reiz zu kreieren. Ich hatte versucht, auch Leute, vor allen Dingen, wenn so Patienten, sage ich erst mal, also wenn Athleten eher so im Lower-Rep-Bereich sind und sehr schnell ermüden, bei so 5ern das Gewicht krass droppen müssen, bei allem, was höher ist, noch schlimmer, dass man die mal langsam darauf vorbereitet und so die Work-Capacity erhöht, so typische Preparation-Blöcke, wie es TSG nennt, und habe da super negative Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ja, die Leute waren danach fähiger, mal einen Satz mehr zum Beispiel zu machen, wenn es dann wieder an schwere Sätze ging, aber die sind so krass von ihrer Strength gedroppt, weil einfach die Gewichte einfach zu leicht werden. Und ich habe mehr negativen als positiven Benefit gesehen, kommt wahrscheinlich auch mal ein bisschen drauf an, wie man das im Kontext des Rest des Trainings so anwendet. Und auch bei andersrum, wenn Leute in einer sehr hohen Rap-Bereich gut funktionieren, dann lasse ich sie in diesem Rap-Bereich stärker werden, weil wenn das Limit, sag ich mal, niedrig liegt, quasi auf einmal für den Estimated 1RM, wir das aber nicht so richtig hochkriegen, auch indem wir schwere Sachen machen, dann steige ich einfach die generelle Kraft. Weil wenn man irgendwann sich auf seinen 6ern 20 Kilo raufpackt, dann wird auch das Estimated 1RM, was anscheinend nicht so richtig performt, auch 20 Kilo stärker. Und konzentriere mich eher mit einzelnen Sätzen wirklich diesen Single zum Funktionieren zu bringen. Aber so dieses Grundkraft aufbauen, dieses Grundstärker werden, versuche ich dann eher so in dem Rap-Bereich zu machen, das dem Athleten liegt, und da so ein bisschen zu periodisieren. Jetzt wollen wir natürlich überlegen, wie können wir das dann so absehen, ob jemand eher im hohen Rap-Bereich, im niedrigen Rap-Bereich performt. Wenn du jetzt so generell sagst, was wir so für Sachen in den Kopf kommen, ich meine, ich habe dir ja schon ein paar Möglichkeiten gegeben, aber ich kann ja mal von mir sagen, ich würde gucken halt, wie schwer ist der Athlet natürlich, ne? Was für Hebel hat der, und Geschlecht wäre so die ersten Sachen. So Frauen, heißt es eigentlich, können deutlich mehr ab. Von der Recovery her können ja Muskelversagen trainieren, schaffen meistens nach Studien ein paar Reps mehr. Jetzt gab es hier eine Studie, die hat sich da das genaue mal angeguckt, hat Athleten einen Maximaltest machen lassen, dann den 70% von diesem Gewicht nehmen lassen und so viel Reps performen lassen, wie sie können. An einem anderen Tag natürlich, versteht sich. Und haben dann verschiedene Sachen versucht und geguckt, welche korrelieren denn damit, wie viel Reps die schaffen. Ich lese mal kurz vor, welche es da gibt. Es gab einmal das Alter, das Körpergewicht, dann Body Fat Percentage, also wie viel Lean Mass zu Total Mass. kann man jetzt generell sagen, mit wie viel Fett hatten die quasi am Körper. Dann Geschlecht. Female Length ist quasi
Oberschenkellänge.
Oberschenkel, ja.
Oberschenkelmuskeln.
Dann generell, wie stark sind sie in absoluten Zahlen? Also was war ihr Maximalversuch? Und dann nochmal eine Metrik, wie stark war ihr Maximalversuch im Vergleich zu ihrem Körpergewicht? Und jetzt hat Falk mal die geordnet und kann uns mal vorlesen, seiner Meinung nach, was den größten Einfluss hat und was den niedrigsten Einfluss hat. Und ich denke mal, das ist so das Klassische, wenn wir uns jemanden angucken und sagen, wie schreiben wir jetzt den Trainingsplan für die? Ja. Kannst du mal sagen, was sich da am ehesten beeinflussen würde?
Also das Setting für dieses, es ist jetzt ein Experiment quasi. Maxi meinte, okay, es gibt eine Studie, die hat die Korrelation der verschiedenen Parameter gemessen. Und ich sollte jetzt einfach mal nach meinem Empfinden ordnen, welche dieser Parameter die größte Auswirkung auf die Rap-Leistung hat.
Genau, von 2019, Cook et al.
So, und auf der 1 steht bei mir tatsächlich Geschlecht.
Mhm.
Auf der 2 habe ich relative Kraftleistung, also 1RM im Vergleich zu Körpergewicht.
Ja.
Auf der 3 habe ich Körpergewicht. Auf der 4 habe ich Körperfett. Auf der 5 habe ich Oberschenkellänge, Female Length. Auf der 6 absolutes 1RM. Und auf der 7 habe ich Alter.
Krass. Ich glaube, ich hätte gesagt, als allererstes Körpergewicht, dann wahrscheinlich schon relatives Körpergewicht, dann Female Length und dann Geschlecht, glaube ich. So ungefähr wäre meine Einschätzung.
Also auf der 2 hättest du relative Kraftleistung? Oder was meinst du?
Naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher absolute Kraftleistung. Also ich glaube, wenn jemand sehr, sehr viel Gewicht bewegen kann, dann wird das da auch schwieriger, selbst mit 70%, als bei jemandem, der noch sehr leichtes Gewicht bewegen kann. Ich hätte schon gedacht, das hat einen hohen Einfluss, so dieser absolute Gewicht, was man bewegen muss, egal ob Mann, Frau, wie groß, wie klein. So, dass auch zum Beispiel ein Heavyweight-Anfänger noch mehr Gewicht bewegen kann mit so einem leichten Gewicht, als wenn er dann schon brutal stark ist nach 10 Jahren. Das wäre meine Überlegung so gewesen.
Mhm. Was hättest du auf der 3?
Ich glaube, da schon sowas wie Oberschenkellänge. Also wirklich so, wie sind die Proportionen.
Okay.
Also wenn jemand krass, krass vorgebeugt ist, ich glaube, das ermüdet einfach axial so schnell und das hat ja dann auch einen längeren Weg, ne? Also Oberschenkellänge korreliert ja dann auch so ein bisschen mit der generellen, wie viel Weg wird zurückgelegt.
Absolut.
Das war meine Einschätzung. Also das sind noch nicht die Ergebnisse, ne?
Ja, ich weiß. Ich versuche das hier nochmal ein bisschen alles gegenüberzustellen.
Den Rest habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Also ich hätte gesagt, Alter hat jetzt nicht so viel Einfluss. Mhm. Geschlecht schon. Also genau das hatte ich ja dann irgendwie noch erwähnt, weil so wie ich das mitbekommen habe, Frauen generell immer mehr Reps geschafft in Tests. Aber es könnte ja eher korrelieren mit einem der anderen Gründe. So, soll ich mal die Auflösung machen und zwar rückwärts?
Rückwärts, okay.
Es gab 4 Punkte, die Signifikanz erreicht haben. Alles andere war so eine kleine Korrelation, dass man sagen kann, das ist Zufall. Also erstmal die ersten 3, die anscheinend keine Relevanz hatten.
Mhm.
Ganz unten ist relative Stärke, 1RM per Body Mass, direkt gefolgt von 1RM.
Wow, okay.
Also anscheinend spielt es überhaupt keine große Rolle, wie stark man ist. Also das hat sehr extrem wenig Einfluss damit, wie viel Reps man schafft. Und ich glaube sogar, es war relativ gut verteilt. Die hatten sogar Powerlifter dabei. Und da hat auch schon jemand 200 Kilo gebeugt und so. Also es waren schon, klar waren da jetzt keine Weltmeister dabei, aber es war schon eine gute...
War schon stabile, solide Kraftleistung.
Kann man gut abstrahieren von da. Genau. Okay. Danach kam Geschlecht.
Wow.
Also diese 3 Sachen hatten wohl nicht wirklich einen Einfluss.
Wow. Okay, krass.
Es sei dazu gesagt, selbst bei den restlichen 4 Sachen, die signifikant waren, war nur zusammengerechnet, konnten nur 20% davon erklären. Das heißt, selbst die hat noch einen relativ geringen Einfluss. Wir kommen danach auf Alter.
4.
Was aber verschwindend gering war, also es war gerade so signifikant. Auf Platz 3, dieser Variablen zumindest, wurde ja nicht alles getestet, kam Female Length. Also wie lange sind die Oberschenkel?
Mhm.
Oberen 3 hatten weiten Abstand und der erste hat nochmal den allerweitesten Abstand. Also,
okay.
Also die ersten 3 waren schon deutlich wichtiger und das erste war nochmal deutlich wichtiger. Platz 2, Body Fat Percentage.
Mhm.
Und dann sehen wir schon, was auf Platz 1 übrig bleibt, Body Mass.
Ja, krass. Was mich wirklich krass überrascht, ist, dass Geschlecht wirklich so wenig Auswirkungen hat. Also unter den letzten 3 ist.
Mhm.
Das entspricht wirklich nicht meiner Erfahrung. muss ich ehrlich gestehen.
Es ist nur eine Studie. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer sie hatten. 58, kann das sein? Hier steht 58. Ja, anscheinend. 58 Subjects. 15 Frauen, 43 Männer. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dann, um das so signifikant darzustellen. Aber man hätte jetzt schon einen größeren Einfluss erwartet, ne?
Sehr, sehr. Aber vielleicht würde sich das dann mit einem ausgeglicheneren Mann-Frau-Verhältnis in der Studie auch ein bisschen, dann würde, könnte das Geschlecht natürlich noch ein bisschen aufsteigen. Aber ja, krass. Also Alter hätte ich, finde ich auch überraschend, dass es unter den signifikanten 4 ist.
Aber es ist wirklich verschwindend gering. Also wie gesagt, ja, diese 4 zusammen können nur 20% davon erklären, wie viele Leute geschafft haben. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen. Es wurden zwischen 6 bis 26 Wiederholungen geschafft. Also es war einer dabei, der wirklich nur 6 Wiederholungen geschafft. Einer hat einfach 26 gemacht. Oder eine. Und die meisten waren so bei 14 Wiederholungen. Plus minus 4 war so die Standardabweichung. Mhm. Und das macht halt viel aus. Und ob die 4 Wiederholungen mehr oder weniger schaffen, entscheidet dann so ein bisschen, in welchen Rap-Bereichen die effektiver performen können. Diese 4 Sachen haben aber auch nur 20% erklärt. Es wurde schon mal eine Studie gemacht über die Höhe. Und ich muss sagen, ich gab hier noch eine andere Studie, wo die Leute in verschiedenen Disziplinen, Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge, jeweils M-Raps gemacht haben. Das war, glaube ich, ein griechisches Nationalteam im Powerlifting, also sehr spezifisch. Mhm. Und da gab es auch Riesenunterschiede zwischen den Lifts. Das heißt, die haben beim Squat so 13 Wiederholungen geschafft, beim Bankdrücken eher 16 und beim Deadlift eher 11. Was ja auch so generell die Tendenz zeigt, Deadlift macht man eher weniger Wiederholungen, Squat so mittig. Und
Bench geht gut. Ja.
Und Benchpress eher noch am meisten. Ne? Zeigt aber auch, dass es sehr schwer einfach nur per Auge zu beurteilen ist. Am ehesten noch kann man eigentlich gucken, okay, wie schwer ist der Athlet und da schon mal so ein bisschen in die Richtung schauen. Aber letztendlich ist es doch sehr individuell. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, ja, vor allem, also wie schwer ist die Person auch im Verhältnis zum Körperfettanteil? Das scheinen ja jetzt die erstmal wichtigsten Faktoren zu sein.
Und aber das Körpergewicht war noch ausschlaggebender als im Verhältnis. Also eigentlich ist das noch die bessere Variable, einfach nach der Gewichtsklasse quasi ein bisschen zu gucken.
Ja.
Wenn man überhaupt sowas machen will.
Voll, voll. Ja, sehr, sehr interessant. Aber was sagt uns das denn jetzt über Trainingsplanung eigentlich? Also das gibt uns ja einen gewissen Blick auf mögliche Ressourcenverteilung bei verschiedensten Personen.
Letztendlich probieren, ne? Ist die Antwort. Letztendlich ist die Antwort probieren. Und man kann es den Leuten nicht wirklich ansehen. Das muss man leider dazu sagen.
Okay, also heißt das, wenn du jetzt zu irgendjemandem ins Coaching kommst und der sich einfach nur deinen Körper anguckt und vielleicht deine Maximalleistung, kann der jetzt nicht sagen, für den wäre es jetzt richtig gut, immer Sechser zu trainieren in der Beuge.
Ja, also erfahrungsgemäß auch total technisch abhängig. Ne? Ich bin ja auch jemand, der sehr gut High Reps performen kann, auch zum Beispiel beim Squat. Ich gucke da manchmal auf die Prozentwerte und staune manchmal selber, wie viele Reps ich da geschafft habe dann mit dem Gewicht. Aber ich habe dann auch eben eine Technik, ne, wo ich extrem schnell runtergehe, dann extrem stark federe und den Stretch-Reflex nutzen kann. Sowas macht sich halt dann sehr krass bemerkbar. Und ich denke mal, deswegen haben die so wenig Korrelation letztendlich damit, weil einfach die individuelle Technik auch noch extrem viel mit reinspielt. Auch so die kardiovaskuläre Fitness wahrscheinlich, wenn du einen Crossfitter hast. Vielleicht hat er ein bisschen weniger Bodyfat-Percentage, aber vor allen Dingen, wenn du jetzt die ganze Zeit Achter trainierst, dann wirst du da halt auch wahrscheinlich besser performen als ein anderer.
Ja, so sieht's aus. Also generelle Anpassung dann auch einfach. Oder auch spezifische Anpassung, je nachdem, wie man betrachtet. Dann natürlich auch sehr ausschlaggebende Faktoren. Und da möchte ich auch gleich mal einen kurzen Aufruf machen, dass wenn ihr jetzt Coaches seid und hier zuhört und neue Athletinnen und Athleten in euer Coaching holt, dann versucht euch so viel von der jeweiligen Trainingshistorie wie möglich übermitteln zu lassen. Also setzt euch gern zusammen, macht einen Call oder trefft euch auf einen Kaffee und dann redet einfach mal drüber, versucht das auch so ein bisschen. Also ich finde es immer schwierig zu forcieren, deshalb für mich funktioniert es im Gespräch einfach besser, dann zu fragen oder ein bisschen ins Detail vorzuarbeiten. Wie ist so die Erfahrung mit Achtersätzen in der Beuge? Okay, wie hast du dich dabei gefühlt? Was war denn eigentlich überhaupt der limitierende Faktor? Hattest du einfach keine Lust mehr? Waren die mentalen Kapazitäten aufgebraucht? Waren die physischen Kapazitäten aufgebraucht? Warst du wirklich ernsthaft nah am Muskelversagen? Wie ist die Relation zwischen individueller, subjektiver Wahrnehmung in dem Moment und dem Video am Ende? Und solche Sachen wären dann sehr, also je detaillierter man das erfragt, desto aussagekräftiger ist das für eine initiale Trainingsplanung. Okay, wir haben jetzt ein bisschen über die verschiedenen Faktoren gesprochen. was bedeutet denn eigentlich Ressourcenverteilung? Also worüber reden wir denn da?
Ich war wieder sehr tief im Thinkhole.
In unserem Think Tank.
Mir hat eine Frage eingeholt, die mich so ein bisschen wurmt, weil ich will antworten. Ich will immer direkte Antworten auf eine Frage. Wenn es so eine Entweder-Oder-Sache gibt, dann ist es nicht so, ja, mach doch, was du willst oder wie du sie denkst. Dann will ich gerne Anhaltspunkte haben oder rausfinden, an was mache ich das fest. Und eine der Fragen, die mich immer sehr stark beschäftigt, wenn ich einen Main Day habe und ich habe gut Zeit an dem Main Day und ich weiß auch, der Athlet recovert gut, wie verteile ich meine Sätze oder meine Arbeitszeit auf extrem kom-spezifische Sachen, also lass uns mal eine Low-Bar-Beuge nehmen, auf schwere Variationen, in dem Fall vielleicht eine Leg-Press, eine Hack-Squat, Post-High-Bar, keine Ahnung, und leichte Variationen, Leg-Extension, Bulgarian-Split-Squat. Bei der Bank könnte das Spektrum gehen von Comp-Bench, Close-Grip-Bench, Dips, Kurzhanteldrücken, Trizeps-Extension, Chest-Flies, also dieses Spektrum der Spezifität. Wie entscheide ich mich denn? Mache ich 5 Hypertrophie-Sätze und nur 2 Comp-Sätze? Mache ich nur Comp-Sätze? Mache ich die Accessories eher schwer mit Hexwood und Leg-Press? Oder mache ich vielleicht nur Leg-Extensions? Wie entscheide ich mich da, wo ich meine Sätze hinverteile? Und da würde ich gerne mal fragen, wie machst du das? Hast du da Präferenzen, Ideen, Prioritäten auch vielleicht? Wie ist da dein logisches Vorgehen so bei so einem Problem?
Also ich glaube...
Kannst du auch mal gerne ein Beispiel fix machen.
Ich kann dir nicht sagen, wie die Richtung, also die Intentionalität mit S, da bei mir ist, ob das jetzt das Ergebnis ist oder ob das der Anstoß ist, kann ich dir nicht genau sagen. Aber bei mir am Ende sind die Tage immer relativ evened out, würde ich sagen. Heißt, von dem Spezifitätsanspruch relativ ähnlich verteilt über die Woche. Ich finde, Bank macht da eigentlich ein gutes Beispiel, weil man ja, wenn man 4 Trainingstage hat, auch gut 4-mal Bank drücken kann. Und da versuche ich, wenn ich so harte Comp-Days habe, hinterher nicht noch irgendeine sehr Comp-nahe Bewegung zu machen. Also wenn ich jetzt 8 Sätze Comp-Bench gedrückt habe, würde bei mir hinterher eher stattfinden, dass die Person nochmal irgendwie Chest-Flies macht oder eine Chest-Press oder sowas. Irgendwas, wo nicht mehr so viele Kapazitäten oder Ressourcen für verbraucht werden. Und wenn ich an einem anderen Tag, an einem Secondary, Tertiary Day, je nachdem, wie wir es bezeichnen, das haben wir übrigens letzte Woche besprochen, hört sich gerne nochmal an, da würde ich dann die jeweilige Variation machen und hinterher nochmal irgendwas, was noch etwas näher an einer komp-spezifischen Übung ist als eine Chest Press oder Chest Flies. Also da könnte man dann drüber reden, eine Flat oder Incline Dumbbell Bench Press zu machen. Sowas ist dann relativ naheliegend. Oder wenn ich jetzt eine Post Bench trainiert habe, könnte man hinterher noch ein bisschen Larsen Press machen, je nachdem wie da der Bedarf ist. Oder Close Grip, je nachdem wie da der Bedarf ist. Aber sowas wie Close Grip oder Larsen würde ich jetzt eher selten an einem Comp Day, also einen Tag mit sehr starkem Comp-Fokus planen.
Das wird mal eine Folge, wo wir gut hier andere Theorien reinwerfen und uns vielleicht doch mal ein bisschen unterscheiden.
Ja.
Also quasi zusammengefasst, du versuchst so manche Tage mehr so in der Mitte zu halten, nicht so spezifische Comp-Variationen und dann eher schwerere Accessory und an anderen Tagen, wo du sehr spezifisch trainierst, dann polarisierend eher zu arbeiten und dann halt auch was sehr unspezifisches danach zu nehmen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, wenn man es jetzt richtig dumm ausdrücken würde, dann im Durchschnitt relativ gleich.
Ja, ja, bloß halt den einen Tag alles näher am Durchschnitt, den anderen Tag alles weiter weg vom Durchschnitt, genau. Ne? Also zu beiden Richtungen hin.
Genau.
Kann ich total nachverstehen, mache ich generell auch so. Ich habe jetzt aber vor allem beim Bankdrücken wird es halt sehr spezifisch. Bei anderen Übungen läuft es manchmal ein bisschen auf dasselbe hinaus. Aber ich habe gefragt, warum wechseln wir denn eigentlich Übungen? Gehst du so vor, wenn du sagst, okay, wie viele mache ich jetzt spezifisch? Also zum Beispiel Comp-Bench. Und wie viele mache ich eine Hypertrophie-Übung zum Beispiel? Hast du da immer den Anspruch, beides drin zu haben? Hast du immer so ein Verhältnis im Kopf? Machst du das abhängig von einem Block, wo ihr euch befindet oder von dem Athleten?
Bleiben wir beim Bankdrücken.
Ja, ich glaube, das ist am einfachsten.
Ist, glaube ich, am günstigsten. Muss gar nicht sein. Also ich würde initial sogar fast sagen, wenn die Möglichkeit besteht, jeden Tag Comp-Bench zu drücken, dann mach's. Und wenn noch Kapazitäten hinterher sind, ein bisschen Hypertrophie-Work zu machen, dann mach's auch. Aber gerade bei etwas schwereren Jungs würde ich das nicht unbedingt als notwendig ansehen. Also wenn nicht wirklich ein spezifisches Defizit identifizierbar ist, dann muss das nicht sein. Also von mir aus, wenn du 8 Sätze Bankdrücken machst und die sich wirklich in einer relativ hohen absoluten Intensität bewegen und
an einem Tag oder jetzt insgesamt über die Woche?
Auch über die Woche, also beides. Wenn ich an einem Tag jetzt zum Beispiel 8 Sätze Bankdrücken mache, was passiert durchaus, oder sagen wir 6 bis 8 Sätze, und in der Woche dann 24 Sätze Bankdrücken mache, nur Bankdrücken, ist, glaube ich, der Stimulus in alle möglichen Richtungen schon gegeben. Also ich versuche ja dann nicht nur 8 Singles an dem Tag zu drücken, sondern da sind dann bei 8 Sätzen 2 bis 3 Singles, dann ein paar Doubles oder Triples und dann kommen auch gerne mal 5er noch hinterher. Und die mechanische Last, die dann auf die Muskulatur und auf die Strukturen wirken, reichen in meinen Augen meistens schon für eine gute Hypertrophieentwicklung aus. Wenn irgendwas anderes identifizierbar sein sollte, kann man auch gerne noch entsprechende Assistenzen dazu ergänzen, aber aus initialer Perspektive sehe ich das nicht unbedingt als notwendig an.
Ah, krass. Also doch relativ Assistenzen im Sinne des Wortes, die assistieren und ergänzen, quasi nur, wenn das der Bedarf ist. Ja. Und genauso bin ich auch an die Überlegung rangegangen. Nur von Hypertrophie wird der Athlet ein bisschen stärker, aber das kann nicht optimales kraftsteigerndes Potenzial sein. Weil zwar unterscheidet man, wenn man Leute hat, die sehr spezifisch sehr lange trainieren, ist die Muskelmasse da ein sehr starker Prädiktor, wer stärker ist oder wer nicht. Aber wenn ich mir Powerlifter und Bodybuilder angucke, sind meistens immer noch, vor allen Dingen pro Gewichtsklasse, die Powerlifter halt die deutlich stärkeren, weil die spezifisch trainieren.
Punkt, ja.
Was ist jetzt meine Schlussfolgerung? Ich finde, vor allen Dingen langfristig ist Hypertrophie wichtig halt, um das Potenzial relativ hoch zu halten. Aber Hypertrophie dauert auch einfach lange. Das bringt meiner Meinung nach nichts, einen Block durchzuballern und dann gar nichts mehr zu machen. Und komp-spezifische Variationen bauen natürlich auch Hypertrophie aus. Vielleicht keine Doubles im Deadlift, aber dann schon eher Beugen in einem bestimmten, vor allen Dingen in einem bestimmten Intensitätsbereich, darf man auch nicht vergessen, muss man nicht mehr so eine Muskelversagen trainieren, weil einfach so ungefähr, man ist da nicht so sicher, hängt von der Übung natürlich ab, aber so ab 80% wird ab der ersten Rep werden alle Muskelfasern angesteuert. Das heißt, man hat da schon effektive Reps für die Hypertrophie hin und muss nicht mehr so eine Muskelversagen trainieren.
Zum Thema Deadlifts, da ist es ja sowieso meistens so, dass wenn man, sagen wir, wir betrachten mal einen Konvi-Heber, der von mir aus auch relativ schwer ist. Das heißt, die Kapazitäten, viel Konvi zu heben, sind in den allermeisten Fällen relativ niedrig. Ja, da hat man dann eine, vielleicht 2 Chancen in der Woche, ein bisschen was zu pushen. Ansonsten, da haben wir uns ja eigentlich schon ein bisschen drauf abgestimmt, kann man so sagen, versuchen wir die Movements oder die Lower Body Capacity hauptsächlich über die Beuge und über andere Unterkörperassistenzen zu pushen und das Heben als einfach Movement Pattern einzubauen, ja, und da halt ein bisschen die Spezifität zu halten, aber nicht in dem Sinne, dass man möglichst nah an hohen absoluten Lasten trainiert. Und da greift ja dann auch häufiger der Modus, dass man dann für Hypertrophie-Stimulus-Zwecke RDLs programmt oder verwandte Übungen. Deshalb ist es je nach Gewichtsklasse halt eben genau das.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein RDL ist vom Übertrag zum Deadlift fast genauso stark wie eine Lower Squat. Vielleicht in einem anderen Bereich, aber von so einem Assistenzniveau hat das ungefähr denselben Stand fast, dass die Lower Squat quasi eine Assistenz für Deadlift ist. Oder sogar eine schwere Variation fast.
Ja, genau. Ja, so kann man das betrachten. Deshalb ist es auch so interessant. Ich weiß nicht, wie familiar du damit bist, aber Shoutout an alle Strong Human OGs, die sich damals viel mit Brian Shaw zum Beispiel auseinandergesetzt haben und die, bei denen das dann später etwas umgekippt ist. Der hat gesagt, dass er Safety Bar Box Squats als Assistenz fürs Kreuzheben nimmt. Also es klingt halt wild, weil man sich denkt, Box Squats, Movement ist ja wirklich komplett anders. Warum sollte das fürs Kreuzheben funktionieren? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn du einen Satz Box oder eine Session Box Squats in der Woche machst, automatisch ein besserer Kreuzheber bist. Aber du kannst tatsächlich relativ sinnvolles Unterkörpervolumen mit der Idee eines spezifischen Übertrags generieren. Also ob man jetzt Boxquad-Fan ist oder nicht, sei einfach mal dahingestellt. Ich bin es persönlich nicht, aber ich sehe, dass man das schon auch sinnvoll programmieren kann, was ich bisher noch nicht habe, weil du eben einen Deadstop an einem gewissen Punkt hast und Gewicht aus einer runden Position nach oben bewegen musst, was aber nicht mit der großen Hebellast, je nachdem wie man gebaut ist, mit der großen Hebellast auf den Körper wirkt und nicht mehr diese krasse systemische Ermüdung produziert. Deshalb alle, die das jetzt von vornherein als kompletten Bullshit hinstellen wollen, man kann drüber nachdenken, will ich damit sagen.
Also ich glaube, manche werden erschrocken. Wie gesagt, Kiros Deadlift explodiert, wie wenig der deadliftet. Ja. Und ich habe immer noch zu ihm aus Spaß gesagt, ja, jetzt Quad und Bench ist jetzt um. Das war quasi nur Etching für den Deadlift. Und er meinte, die letzten 2-3 Monate waren Etching auf diesen Deadlift-Versuch, weil er halt nie schwer und viel da machen durfte. Er hat dann halt schön mit 200 Kilo ADLs geballert, wo man parallel zum Boden dann hing. Aber ich habe gerade mal versucht, es zu finden. Aber es war, glaube ich, nicht Westside. Es gibt aber damals komplette Trainingsschulen, die nie Comp Deadlift gemacht haben, außer die 4 Wochen vor dem Wettkampf ein paar schwere Singles und ansonsten nur über Beuge und Variation das gepusht haben. Weil es einfach sehr ermüdend ist, vor allen Dingen so ein vorgelehntes Conventional verbraucht da sehr viele Kapazitäten in einem bestimmten Bereich, die halt sehr limitiert sind. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen quasi das Comp-Volumen finden, mit der Athlet erstmal Fortschritt macht. Und wenn der Athlet damit Fortschritt macht, finde ich auch, muss man nicht versuchen, noch mehr Fortschritt übers Knie zu brechen, weil man A, die Athleten ausbrennt, meistens da nur Fortschritt wegnimmt, den man dann später hat und dann auf einmal auf Plateaus stoßt. Da ist ein stetiger Progress manchmal wichtiger. Und dann gucke ich da, wo kann ich jetzt noch ergänzen oder wo muss ich vielleicht sogar ergänzen mit Hypertrophieübungen. Gibt, wie gesagt, Ausnahmen, wenn man sieht, ey, der Athlet, der hat so wenig Muskelkraft, wahrscheinlich können wir da mit generellem Muskelaufbau, mit Übungsvariation und nur ein bisschen Kompvolumen erstmal nicht nur Fortschritt machen, aber B, halt auch eine richtig gute Base bauen, mit der er dann später immer weiter diesen Fortschritt machen kann. Reden wir jetzt mal von so einem fortgeschrittenen Athleten schon. Da gucke ich halt, wie viel braucht er und dann ergänze ich. Und jetzt habe ich mir gefragt, okay, was mache ich dann? Schwere Assistenzen, mache ich leichte Assistenzen, wie viele und wie mache ich das fest? Und ich habe mir überlegt, solange ich kein Problem habe, Kompvolumen zu ballern, sich das gut anfühlt, ich das schwer genug machen kann von mir aus, dann sollte man das machen, weil das baut Hypertrophie aus und das sollten wir erstmal ausschöpfen, wäre so mein erster Gedanke. Dann sollte man entsprechend sehr nahe Variationen nehmen und die immer mehr abnehmen lassen, solange die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Jetzt ist aber die Frage, welche Kapazitäten gibt es? Und ich habe da mal versucht, die in Kategorien zu fassen, wo ich entsprechend überlege, okay, die Kapazität ist jetzt aufgebraucht, also suchen wir eine Assistenz, die dadurch nicht limitiert ist. Ich bin da auf 4 gekommen. Eins ein bisschen zusammengefasst. Kannst ja mal sagen, welche dir vorschweben so.
4.
Was sind so die limitierenden Ressourcen, die man vielleicht hat, warum man halt nicht mehr eine Beuge machen kann oder einen Dip oder Close Grip oder?
Ja, also zum einen völlig klar die temporären körperlichen Kapazitäten. Heißt, ich bin jetzt einfach an dem Trainingstag erschöpft. Mhm. Also individuelle Ermüdung, regenerative Kapazitäten. Wie sieht das über die Woche aus? Ja, ganz dumm. Muskelkater oder Schmerzen oder irgendwas in die Richtung.
Ich würde jetzt nur mal bei einem Tag bleiben, wie man an einem so Primary Day das ungefähr aufteilen würde vielleicht.
Okay.
Du sagst ja schon, du verteilst mehr zwischen den Tagen auch ein bisschen, ne?
Will ich gleich mal sagen. Schon. Deshalb dann auf jeden Fall mentale Kapazitäten.
Mhm.
Jetzt frage ich mich, was du noch so gesplittet hast.
Eine Sache ist bei mir Zeit.
Ja, klar.
Weil das entscheidet auch ganz stark, welche Übung nehme ich, wie viel Zeit hat der Athlet.
Ja.
Weil irgendwann ist vorbei und wenn der wenig Zeit hat und dann ewig die Übung aufbauen muss, kommt die halt nicht in Frage. Dann ist diese Kapazität halt begrenzt. Oder dann lasse ich den nur Kompvolumen machen, mache keine Accessories, weil ich weiß, der hat keine Zeit nochmal, dieses Accessory-Ding gleich aufzubauen.
Völlig klar.
Dann hatte ich genau wie du, finde ich super, Muskelermüdung ist klar. Irgendwann, der Muskel kann nicht mehr, es ist keine Kraft mehr, um überhaupt einen Chestfly zu machen, eine Trizep-Extension, eine Leg-Extension. Mhm. Der Muskel ist einfach tot, so, ne?
Ja.
Dann habe ich nochmal zwischen zwei Sachen unterschieden. Einmal wirklich eine Ermüdung von passiven Strukturen, weil das ist nämlich die größte Ermüdung, die passiert, wenn man schwere Complifts macht. Die Leute reden ja immer über das zentrale Nervensystem. Mhm. Und lustigerweise, das zentrale Nervensystem hat gar nichts damit zu tun. Das zentrale Nervensystem wird am meisten beeinflusst durch High-Rep-Stuff nah am Muskelversagen. Das schafft zentrale Nervensystem-Fatigue. Was wir meinen, wenn wir so ein paar übelst schwere Singles, das Gefühl nach einem Wettkampf, da haben wir 9 Singles gemacht, das ist nicht das zentrale Nervensystem, das ist A, die passiven Strukturen, dass wenn du dann wieder beugst, oh, die Knie fühlen sich, der Rücken fühlt sich, es fühlt sich alles an, als würde es gleich zerbrechen. Das sind ja nicht der Muskeln, das ist auch nicht das Nervensystem, das sind vor allem die passiven Strukturen. Und ein Riesenfaktor, der zweite, ist so Willenskraft. Das hattest du ja auch erwähnt, da habe ich alles so ein bisschen drunter gefasst zwischen Willenskraft, Power, Konzentration, Koordination, also so alles Mentale, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Und das sind so meine 4 Kapazitäten. Wie viel mentale Power habe ich? Willenskraft, Power, Koordination, Konzentration. Wie viel Kapazitäten hat der Muskel noch? Also wie doll ist der ermüdet? Passive Strukturen, wie doll belastet die Übung so meine Schultern? Das wären so Bankdrücken typisch. Ne? Oder halt Hüfte, unter Rücken wäre so Kreuzheben und Squat. Und das vierte ist wirklich, wie viel Zeit habe ich noch? Danach teile ich die Sachen auf.
Super wichtig. Also ja, habe ich nicht dran gedacht. Extrem ausschlaggebend. Und wie du schon gesagt hast, also wenn man sich einfach mal vorstellt, man hat zum Beispiel keine Hip-Thrust-Maschine irgendwo stehen. Wie viel Zeit es braucht, eine Konstruktion aufzubauen, mit der man sinnvoll Hip-Thrusts durchführen kann. Es dauert ewig.
Ja.
Ich habe es nicht gemessen, aber ich würde wetten, dass allein der Auf- und Abbau bei mir für Hip-Thrusts locker eine Viertelstunde bis 20 Minuten sind. Und das ist, wenn du halt 90 Minuten oder vielleicht 120 Minuten Trainingszeit hast, bei der du dich warm machen, eine Beuge aufbauen musst, eine Beuge durchführen mit angemessenen Satzpausen, ist 20 Minuten zu viel Zeit für die Errichtung einer Übung in diesem Ausmaß. Und da nimmt wirklich massiv Kapazitäten, wirkt sich auch ganz krass auf mentale Kapazitäten aus, weil du ja
eben voll, das fuckt einfach nur ab.
Immer diesen Zeitstress, Zeitdruck hast. Ja.
Ja. Auch generell, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade hartes Kreuzheben gemacht und als nächstes musst du erstmal ein paar 25er durch den Raum rollen, um dir diese Hip Thrust aufzubauen.
Da hast du keinen Bock drauf.
So, ne? Ja. Das, um mal so ein praktisches Anwendungsbeispiel, ich kann jetzt mal so ein paar rausziehen, was ich dafür für Schlussfolgerungen gezogen habe. Also was wir ja eben schon gesagt haben, wir versuchen erstmal so viel Kompvolumen wie möglich reinzukriegen oder wie es sinnvoll ist, ne? Im Vergleich, wie viel Fortschritt machen wir schon, was soll an den anderen Tagen passieren.
Ja.
Und dann gehe ich runter und frage mich als erstes, welche Variation danach kann jetzt noch am meisten Kraftübertrag bringen? Und da sind natürlich super schwere, sehr nahe Variationen näher dran als Hypertrophie. Hypertrophie bringt zwar langfristig was, aber es hat sehr wenig direkten Einfluss kurzfristig auf die Kraftleistung im Vergleich zu einer Komp-Variation. Und das hat einen extrem entscheidenden Einfluss, wie ich mittlerweile vor allen Dingen diese Zwischenräume programmiere jetzt. Was ich nicht mehr mache, ist so ein Beispiel 10er ADLs. Weil ADL sind, finde ich, furchtbar für Muskelwachstum im Sinne von, dass ich die nah ans Muskelversagen pushe. Weil was macht immer zuerst dicht beim ADL?
Na, Glutes und Lower Back.
Also bei mir Todes Lower Back.
Ja.
Bevor, also wenn mir jemand eine Eisenstange im Rücken inflatieren würde, verspreche ich dir locker 4 Reps mehr.
Das ist eine interessante These auf jeden Fall.
Hol die Eisenstange, wir ziehen.
Wir machen das jetzt.
Also bei mir ist das so, also dass ich krass merke, aber
machst du die mit oder ohne Gürtel? ADLs?
Mit.
Ja, gut, okay.
Und hätte ich jetzt eine Maschine, die das irgendwie simuliert, wo ich vielleicht der Rücken durch irgendeine Konstruktion halt fest ist an einem Pad, dann könnte ich da viel mehr machen. Wo ich vielleicht mit meinem Rücken in einem Pad drücken muss, weißt du? Es ist schwer vorzustellen. Ich habe auch lange nach einer schlauen Hypertrophie-Übung, die sehr spezifisch für Deadlift ist, gesucht. Sehr, sehr schwer.
Ganz kurz, es gibt von, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, aber es gibt bei Brian Shaw im Gym, früher zumindest noch, ich suche das irgendwann mal raus und dann schicke ich dir das, gibt es eine Maschine, die heißt Back Attack. Das ist quasi eine stehende Hyper-Extension, Plate, Loaded und Banded kannst du die machen. Und ich dachte immer, dass das vielleicht, also wenn du einen starken Deadlift haben willst und ich bin halt ein Typ, der halt mit einem eher schwachen, hast du was gefunden?
Ja, das ist so eine Back-Extension-Maschine. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen unter Rücken drin, wenn es eine Plattform wäre vielleicht.
Ja.
Aber ja.
Bist quasi vorne und hinten, glaube ich sogar, relativ fixiert. Und hast aber, das ist ein Problem, weil du dir diesen spezifischen Skill Hinge damit nicht trainieren kannst. Also nicht also die Hüftbewegung im Raum nach hinten bei fixierten Kniegelenken im dreidimensionalen Raum. Das kannst du damit natürlich nicht machen, aber ich denke, so aus Hypertrophiegründen wäre das im Vergleich zu einem ADL die wahrscheinlich sinnvollere Lösung.
Es ist extrem schwer beim Deadlift, da überlege ich noch sehr lang, was wäre eine extrem spezifische Hypertrophieübung, weil da, was ist das Problem? Was limitiert uns beim Deadliften? Lower Back irgendwann und halt Willenskraft und passive Strukturen. Ja. Und ADL ist halt relativ ähnlich, bisschen weniger davon, Aber es ist jetzt nicht gerade wie bei einer Hex-Squat zum Beispiel im Vergleich zum Squat, weil bei einer Hex-Squat, da ist zwar noch die Willenskraft limitierend, auf jeden Fall, aber da ist zum Beispiel eher die Möglichkeit, nah ans Muskelversagen zu pushen und nicht nur die Übung nah ans Muskelversagen, sondern auch die Zielmuskulatur nah ans Muskelversagen zu pushen, ist da total gegeben. Da vielleicht eher mal ein Zehner, wäre schon drin. Bei ADLs habe ich gedacht, ich werde immer so weit weg vom Muskelversagen sein, in den Glutes zumindest. Vor allen Dingen will ich die halt nicht at null pushen, so, weil dann kannst du den wegschmeißen für die nächsten Wochen. Dass ich da jetzt dazu gekommen bin, die eher COM-spezifisch zu machen, das heißt nicht so super tief runter und nicht mit so super langen Pausen, sondern eher schweres Gewicht und dann 5er bis 7er. Und zu sagen, da lasse ich lieber 3 Wiederholungen im Tank, mach's schwer genug, dass gleich die ersten Wiederholungen Hypertrophie fordern, weil es halt schwer genug ist, dass alle Muskelfasern gleichzeitig angesprochen werden. Und nimm das eher so als wirklich als Deadlift-Variation anstatt als Hypertrophie-Übungen.
Ja.
Ich habe keine spezifische gefunden und dann habe ich mir gedacht, was ist spezifische, vielleicht unspezifische Glut-Hypertrophie? Squatten. Alles, was ein Squat ist, alle Bulgarians, alle Leg Presses, die habe ich genug drin. Und da gucke ich dann da lieber. Ich überlege gerade sehr viel über einbeinige B-Stance-ADLs. Weil da hast du nicht diesen Spinal Load. Mhm. Die sind von der Willenskraft nicht so wie in einer Hex-Squat, dass ich total aufhypen muss davor. Da überlege ich noch ein bisschen, ob das feasible ist, wenn man die wirklich so einbeinig fokussieren kann, ohne viel Koordination. Ein anderes Learning bei einer Bank zum Beispiel sind, dass ich Dips für mich komplett rausgenommen habe.
Ja, d'accord.
Ich finde, es ist eine coole Übung zum Pushen. Das wär so ein perfektes Off-Season-Ding.
Ja,
voll. Wenn man Bock hat nach dem Wettkampf. Aber was limitiert uns dabei, sehr viele, sehr schwere Banksätze zu machen? Ist halt genau dasselbe natürlich. Irgendwann Willenskraft, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr zu benchen, schwer. Und B, irgendwann werden deine passiven Strukturen, ja, vor allem Schulterbereiche, das, mit Leidenschaft gesungen. Und die werden voll nicht entlastet beim Dip.
Na, die werden also überlastet, würde man fast sagen, weil ja die Range of Motion in einem anderen Winkel viel, viel größer ist. Und die Kräfte, die auf das Gelenk wirken, also im Vergleich zu einer Bank, unfassbar viel höher. Und ich finde es ganz interessant, weil der ein oder andere Weighted Calisthenics, nennen wir es mal Spezialist, hat vor ungefähr einem Jahr, anderthalb, ganz, ganz fett gepredigt immer, dass alle Frauen bei ihm im Coaching 100 Kilo drücken und das sein Geheimtipp sind natürlich Dips. Also das halte ich dann wirklich für ausgemachten Blödsinn. Bringt halt wirklich nicht viel.
Und das wäre eher sogar noch so ein Unterscheidungsbeispiel, wenn ich sage, okay, bei dem Athleten, weil der halt nicht 200 Kilo bencht, sondern vielleicht nur 100 Kilo oder vielleicht nur 90, die haben noch genug Kapazitäten, dann nach Dips zu machen, weil die Schultern sind überhaupt nicht angegriffen. Okay, aber dann frage ich mich, warum mache ich nicht noch mehr Benchsätze?
Ja, total. Völlig richtig. Also wenn jetzt nicht explizit geäußert wird, ey, ich habe nach 6, 7 Sätzen keine Lust mehr auf Bank, mach bitte was anderes, dann bin ich auch der Letzte, der sich da nicht beugt. Aber wenn das jetzt nicht explizit im Raum steht, dann ja, mehr Bankballern.
Und dann denke ich mir, warum mache ich da nicht Close Grip?
Ja.
Also das ist zum Beispiel was, weil du meintest, du polarisierst dann eher oder verteilst es mehr. Und darauf komme ich jetzt immer mehr beim Bankdrücken zurück, dass ich ein paar Sätze sehr, sehr schwer mache. Also auch so Top Single, dann ein paar Backoffs Dreier. Und dann nach so 4, 5 Sätzen, wo ich weiß, okay, jetzt wird es einfach auch zäh vom Kopf her, weil man keinen Bock mehr hat, Willenskraft, ne? Was fordert aber nicht so viel Willenskraft? 8er Close Grip.
Ja.
Ich finde, das ist wieder eine Belastung. Und ich bin direkt geswitcht von einem Programm, wo ich vorher wirklich straight, ich glaube 8 oder ich habe auch mal 10 Doubles gemacht. Also wirklich viele Doubles. Klar waren die alle so submaximal.
Ja.
Also API 6 bis 7 ungefähr. Mhm. Und dann habe ich dafür halt so 8 bis 10 Sätze gemacht. Und dann denkst du auch irgendwann, merkst du, es ist kein Bock mehr. Jetzt bin ich geswitcht zu einem Protokoll, wo ich auch 8 Sätze habe, aber davon sind dann halt Topset, dann halt ein paar 4er, 3 oder 4 und dann nochmal 3-mal Close Grip. Und das ist vom Kopf viel besser, wenn du sagst, okay, und jetzt kommen die Close Grip Sätze. Das ist eine Abwechslung. Ja. Da sind, wie gesagt, ganz andere Kapazitäten gefordert, weil die belasten die passiven Strukturen nicht so. Du musst nicht so krass fest dein Setup machen, ja, und machst die vielleicht auch ein bisschen Touch and Go. Die mache ich dann halt schon ein bisschen näher am Muskelversagen, weil wir wissen, bei Com-Stuff bringt es nicht so krass, die Reps in Reserve hoch zu pushen, weil A, schaffst du danach einfach für weniger und das ist auch direkt untersucht mit Studien, wenn man die Reps in Reserve zu krass am Muskelversagen macht, bringt das nicht mehr für die Kraft und es macht eher sogar die nächsten Sätze schlechter. Das heißt, ich mache meine ersten schweren Sätze eher weiter weg vom Muskelversagen, dann mache ich sowas wie eine Close Grip Bench, wo ich weiß, Da kann ich ein bisschen höher gehen, aber dann auch näher ans Muskelversagen, dass das Gewicht noch schwer genug ist, um einen direkten Übertrag über die Bank zu haben, aber auch nicht zu krass schwer, dass es irgendwie mich mental oder von den passiven Strukturen jetzt noch mehr beeinflusst. Und davon mache ich so vielleicht nur 2 Sätze und dann mache ich noch 2 Sätze direkt bis ans Muskelversagen, Flat Dumbbell Press, wo man überhaupt keine Überwindung mental hat. Da kann ich dann 12er ballern, die kann ich ohne Probleme ans Muskelversagen, wo ich keine Safety Issues habe, keine mentale Issue, wenn ich da auch mal eine 0-2 Sätze mache.
Ja.
Und da merke ich, es ist ja noch Leistung da. Das ist ja das Ding. Genauso wie wenn du squattest, du bist komplett durch. Dann gehst du an eine Leg Extension und kannst dann noch gut performen und merkst, dass der Quad noch überhaupt nicht am Ende ist.
Ja.
Und arbeite mich so die Spezifität leider runter. Das ist so mein Learning aus der ganzen Sache.
Ja, damit habt ihr jetzt einen wirklich sehr umfangreichen Einblick in Trainingsplanung, Ressourcenverteilung, kapazitäre Auslastung bekommen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen in eure Trainingsplanung integrieren. Wenn ihr dazu Fragen haben solltet, dann schreibt uns gerne DM auf Instagram. Namen hat Maxi in der Folge schon gedroppt. Ansonsten findet ihr die auch in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Woche und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder zu dritt hier im Birdgang Powerlifting Podcast. Bis dann.